Herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige, Folge Nummer
6.
Gut, dass ihr aufgepasst habt.
Ja. Ich will jetzt Protokoll. Damit
ja, ich bin ganz aufgeregt. Du hast hier ein Protokoll liegen. Und
ja, ich bin auch ganz aufgeregt, weil ich sehe, wir sind nicht mal bei der Hälfte angekommen.
Ach, du hast das schon nach Folgen gegliedert.
Ja, wir haben noch einiges vor uns.
Ja.
Ich will mich gar nicht spoilern, aber es wird schon hart.
Harter Stoff.
Ach, sind das jetzt alle Folgen oder sind das jetzt nur so Themen?
Das ist das, was die Hörer da draußen schon dringend drauf warten, dass sie, seitdem wir das letzte Mal live, aufgetreten sind,
ja,
gesagt haben, ihr müsst mehr rausbringen. Das war ja echt faszinierend, muss ich sagen.
Das werden wir auch versuchen, aber jetzt ist ja Ende März und wir wollen immer so einen Rhythmus halten. Aber ja, ob man das so hinkriegen, müssen wir mal schauen. Jetzt jetzt wird's wieder Sommer, die Leute grillen mehr, weißt du, da kann man nicht immer nur nach
oben. Die Sterne gucken mal nach oben.
Wir haben ja das letzte Mal über UFO-News haben wir ja irgendwie. Wir haben noch keinen Jingle dafür, Herr Stenger. ich habe gelesen, die Sichtungen in Deutschland. Ich habe hier mein schlaues Buch. Ja, ich schreibe auch, weil du Lehrer bist, schreibe ich ja mit Fülle. Ja, ich schreibe richtig mit
los,
Fülle.
Ich bin gespannt.
Sichtungen in Deutschland nehmen zu. Woran liegt's? An den SpaceX-Satelliten.
Ja.
Überschrift war mega geil, habe mich voll gefreut. Denke, boah, jetzt geht's rund und dann waren es nur SpaceX-Satelliten. Aber das lesen wir da. Die Royal Air Force lässt die Dokumente ins Netz. Von 2009 an kannst du die Dokumente der Royal Air Force jetzt nachlesen.
Was die UFO-Dokumente.
Die UFO-Sichtung. UFO-Dokumente. Gehst du auf gov.uk und dann kannst du einfach nur UFO eingeben und dann kommt schon die erste Liste und dann kannst du dir die ganzen PDFs angucken.
Okay.
Ist sau interessant. Da ich keinen Drucker habe ich es nicht da. gov.uk und dann einfach auf
Papierlos
UFO gehen.
Büro, aber mit dem Füller schreiben.
Ja, ja. Ja, Füller schreiben finde ich gut und der als Dr. Lehrer Paul
ich
als Lehrer.
Ich habe tatsächlich auch Füller.
Du bist ja Grundschullehrer, ne?
Hin und wieder.
Ja, Füller oder Bleistift?
Also, ich sag mal so, es ist wichtig, dass die Kinder die Motorik üben. Das heißt, je mehr die Richtung Füller gehen, was das anspruchsvollste Schreibgerät ist, desto besser bildet sich die Motorik aus. Wenn du natürlich ein Kind hast, das einfach noch nicht ansatzweise mit der Motorik
so wie ich
klarkommt, dann gibst du dem lieber einen Bleistift.
Ich bin ja ein Kugelschreiber-Freund, das durfte man ja
nicht.
Das
geht ja gar nicht, weil
Kugelschreiber hast
lernst
auch,
du halt motorisch am wenigsten.
Auch mit so einem
ein scheiß Schriftbild.
Ja, sieht auch kacke aus eigentlich. Ja.
Aber Füller hat ein geiles Gleichbild.
Ihr Lehrer bewertet doch heutzutage gar keine Schriftbilder mehr. Ey, ich habe Kinder in den Hausaufgaben, die ich betreue, da wird hier angefangen. Naja, das ist ein anderes Thema.
Also Conny schreibt eigentlich hauptsächlich Zeug in Kornfälle rein, so Kornkreise.
Ja.
Das ist sein Hauptschreibgerät.
Und dabei höre ich gerne Jürgen Dreef. So,
ja.
Also William Romsover heißt er, glaube ich, ehemaliger Ethnologe, so ein Insektenkundler.
Ja.
Er ist im Ruhestand. Er war 45 Jahre an der Ohio University, da wo wir alle nicht waren. Es gab im Internet eine Zeit lang frei zugängliche Bilder vom Mars und die hat er sich angeschaut, weil er ist ja jetzt Rentner und hat Zeit und hat darauf versteinerte Insekten gesehen.
Aber die hat nur er gesehen.
Hat nur er gesehen, ja. Und er hat dann darüber einen Vortrag, du grinst schon wieder, einen Vortrag gehalten und ist dann so mit Argwohn überschattet worden damit.
Aber also, kein anderer hat diese öffentlich zugänglichen Bilder.
Er meint aber auch.
Sind die von dem Mars Rover oder von wem waren die? Ja. Und der Einzige, der da Insekten entdeckt, ist der Rentner.
Ja.
Nee, hey, der Conny macht schon wieder ein Riesenthema auf, nur er weiß es eigentlich gar nicht, dass er es gerade schon wieder auf.
Ah, da freuen wir uns doch.
Weil zu den anderen Planeten schaffen wir es heute noch nicht.
Möchtest du da was zu sagen?
Dazu sage ich noch nichts. Ich sage, es kommt in den kommenden UFO-Folgen. Weil ich habe eine riesen Agenda und ich glaube, die Erde hat schon so viel Potenzial, dass wir noch nicht zum Mond und zum Mars
sind. Da lieben dich unsere Hörer jetzt schon wieder für Grüße an Sebastian.
Insekten auf dem Mars.
Weil er ja auch sagt, es dauert immer so lange bis die. Aber wir schneiden viele Themen an. Du kannst das ja auf deine Notiz.
Ich hatte Matt Damon oben vergessen mit den Kartoffeln.
Ja, die Royal Air Force, das habe ich ja schon erzählt, gov.uk und dann habe ich UFO-Sichtungen über Aschaffenburg. Ich war ein bisschen recherchieren und ich habe mal 3 Stück mir aufgeschrieben. Ich mache das jetzt hier ohne Laptop, weil das mit dem Laptop immer ein bisschen blöd ist. Deswegen
hast du denn die Aschaffenburger UFO-Sichtungen her?
Aus dem Internet.
Okay, also das kann man wirklich dann...
Es gibt eine Webseite, die heißt ufowatch.de.
Mhm.
Du wirst sie kennen.
Ja, es gibt mehrere Anlaufstellen.
Aber ja, aber das ist meine...
Jeder, der irgendwie was sieht, wo er nie weiß, wo sie hört.
Das kann das da melden, ja.
Und es sind ja auch Bilder dann da dabei?
Teilweise, ja.
Ansonsten sind nur Erlebnisberichte.
Ja.
Na gut, okay.
Null Sterne, okay, wenn ich geben könnte. Ja.
Vielleicht schreibe ich auch mal ein.
UFO-Sichtung am 10.01.2020, also relativ aktuell.
Oh, ich wollte gerade sagen, es ist ja hier.
Stehendes, hellleuchtendes Objekt, circa 30 Kilometer vor Aschaffenburg von der A3 aus gesehen.
Ja, wenn auf der A3 was steht, ist es nicht ungewöhnlich.
In der
letzten Vollsperrung 6 Stunden, beide Fahrspuren.
Okay, also ich sage, es war im Flugzeug, ja, im Steilabflug.
Ist halt auch der Anflugbereich für den Frankfurter.
Die testen das ja gerade. Ne?
Komisch, also, natürlich, da muss man sich das genau angucken, wie das blinkt.
Dann am 7.
Vielleicht war es auch ein Helikopter. Die suchen ja auch öfter mal irgendjemanden.
Ja, aber man weiß es nicht. Da gibt es auch ein Bild zu, bei UFOWatch.de einfach anschauen, okay, da kann man das im Bild
sehen.
Ja,
muss mal gucken, wie es blinkt.
Möglichst verwackelt.
Naja, also für mich sieht es eigentlich eher aus wie eine Lufthansa oder eine Emirates, also da muss man halt mal schauen. Ah. Am 27.02.2019, Zeuge war gegen 5 Uhr eine Rauchen auf dem Balkon, also ein hellrotes Licht, dachte an eine Rakete.
Eine oder einen.
Dachte an eine Rakete, googelte, fand nichts. Als er wiederkam, war es weg.
Er dachte an eine Rakete.
Ja. Aber es werden doch keine Raketen in unserem Bereich abgeschossen.
Also zusammenfassend würde ich sagen...
Was meint der mit Rakete? Silvesterrakete oder eine...
Es steht da nur so, Rakete.
Naja. Okay,
ich wollte ja nur die Nachrichten...
So. Conny bringt uns einen Aktuellenstand.
6.10. Ich habe nur Aschaffenburg. Da gibt es noch viel mehr. Ich habe aber das dann so meine... 6.10.2018, 13.30 Uhr aus Richtung Osten. Sah aus wie eine schwarze Kugel. Ballon wird ausgeschlossen, weil zu hoch.
Naja gut, das
was heißt, ist zu hoch für einen Ballon?
Ich weiß nicht, wie hoch so ein Ballon geht.
Bisseeplatz.
So, aber das war zu hoch.
Kommt
für einen Ballon.
Dann auch wiederum auch auf die Luftraumstruktur an, weil je nachdem, wo die alleine rumfliegen, kannst du halt nicht höher. Also je nachdem, wo du bist.
Ich meine, wenn du einen Ballon loslässt, dann steigt der so lang, bis er Platz.
Ja gut, die können nicht so richtig.
Schwarze Kugel?
Wie schwarze Kugel?
Schwarzer Ballon.
Schwarze Kugel wurde gesehen über Aschaffenburg.
Schwarzer Ballon, die haben Scheidung gefeiert.
Schwarze Kugel.
Sagen wir mal so, ich finde es spannend, dass die Leute vielleicht doch jetzt langsam mal öfters in den Himmel gucken. Vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren, das könnte Auswirkungen haben sonst. Aber es ist, wenn du dich drauf konzentrierst, was du ja im normalen Alltag ganz selten machst, dann guckst du schon mal hoch und zwar mal für längere Zeit und kontrollierst den Himmel. Du kontrollierst immer nur deinen Horizont. Wo ist gerade wer? Was passiert gerade? Mach das mal. Du wirst Sachen sehen. Das ist sehr, sehr spannend.
Wir haben aber auch eine exklusive UFO-Sichtung. Daniel, hast du dein Mikrofon angeschlossen?
Ich hab's angeschlossen, ja. Ich
das
bin heute
ist sehr
auch
schön, weil Daniel ist der Überzeugung, dass er ein UFO gesehen hat mit mir zusammen in Spanien, in Emporia Brava.
Wir waren
an der
vier
Costa
Leute,
Brava,
die es gesehen haben.
Und also.
Es war ganz komisch, und zwar.
Hört
das
zu.
Das war, wir saßen alle auf dem Dach, so Dachterrasse, und da war ein Punkt, und der wurde auf einmal zu 3 und ist weggeflogen. Das hat keine Sekunde gedauert. Aber es waren noch keine Möwen oder was, die irgendwie da in Formation geflogen sind oder sowas, sondern das war wirklich, ich konnte mir es nicht erklären.
Wir konnten es einfach nicht alle erklären. Nicht erklären. Wir haben es
alle nicht erklären.
Deswegen ist es immer noch ein unidentifiziertes Flugobjekt. UFO. Ein UFO. Und deswegen muss es nicht von Außerirdischen sein, aber es war auf jeden Fall etwas, was ich mir zu diesem Tag, Nacht, Zeit, irgendwas
gegen
einfach
halb
nicht
eins nachts
erklären
nachts
konnte.
Ja, und es war stockdunkel, Dachterrasse, traumhaft schön und wir haben es alle gesehen. Und das war schon spooky. Also es ging fupp.
Es war nicht spooky, ich fand's
schon spooky.
Naja, es ist halt auf jeden Fall kein Flugzeug, das ich aus einem Flugzeug 3 Flugzeuge machen kann, das ist auch noch sehr synchron so auseinandergeht.
Und auch noch in dieser Geschwindigkeit, das war so und weg. So zack. Und alle 3 Punkte, wo
wer
in die gleiche Richtung
sein
auseinanderfliegend so.
Wer war's? Die Frage ist jetzt, wer wird's gewesen sein? Die Sache ist ja die, um das erstmal aufzufassen, wenn du davon erzählst, dass du selbst ein UFO gesehen hast, hast du ja schon wieder, bist du in eine Fußstapfe reingetreten, dass sich nicht alle trauen. Es gibt zum Beispiel viele bekannte Persönlichkeiten, die mit Sicherheit sowas gesehen haben, aber das nicht sagen werden, dass sie es gesehen haben, weil sie sonst für total crazy gehalten werden. Zum Beispiel gibt es auch viele Ufologen oder Leute, die so Dokumentarfilme machen, die selbst Erfahrungen gehabt haben, aber die komplett weglassen und nur von äußeren Erfahrungen erzählen, weil sie in dem Moment, wo sie selbst von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, denken die Leute, okay, der will sich wichtig machen und will noch sich selbst einbauen und bla 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 bla. Und deshalb wird es oft weggelassen.
Aber es ist ja die Frage, ob du sagst, ich habe etwas gesehen, was ich mir nicht erklären kann, oder ich habe Außerirdische gesehen. So, weißt du?
Ja, das haben wir
auch. Es könnte ja immer noch irgendeine Drohne gewesen sein oder weiß ich nicht was.
Ja, das denke ich mir auch, aber das
Modellbaufliege
von Revell.
Sie dann in kommen wir noch dazu. die, keine Ahnung, also, du kannst ja mittlerweile die dollsten fliegenden Dinge bestellen.
Du kannst echt jedes Video Photoshop, darüber haben wir schon gesprochen, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst hier nicht weitermachen mit der Recherche. Ja, auch wenn du die UFO-Berichte hast. Also du kommst immer in die Sackgasse, wo einer sagt, ja, es könnte eine Drohne gewesen sein oder du hast eine geraucht und so weiter und so fort. Wenn du hier in die Richtung weiter recherchierst, wirst du Millionen von Berichten finden, aber du kommst keinen Schritt weiter, um rauszufinden, die Frage zu klären, wer ist es jetzt gewesen? Weil das ist ja dann die nächste Frage. Und was ist es gewesen und warum ist es da? Und da machen wir heute einen krassen Rundumschlag, habe ich mir überlegt.
Okay, okay. Das heißt, aber bevor wir diesen krassen Rundumschlag machen, gibt es noch einen Nachtrag zu dieser USS Nimitz-Geschichte, wo wir die CNN-Bilder gezeigt haben von Luis Elizondo, der ja dann gesagt hat, dass die UFOs existieren, das offizielle Video. Und zwar gab es da einen Bericht in der Welt vom 15. Januar 2020. Wo ein, ich habe jetzt nur den Artikel aus der Welt, es gab noch mehrere Artikel, natürlich, die da erschienen sind. Und zwar hat dort ein Wissenschaftler noch ein bisschen nachgefragt bei der Navy und es gibt dann noch weitere Videos, die sind aber unter Verschluss. Das ist natürlich nochmal spannend. Was ist auf diesen Videos noch zu sehen?
Ja, du musst dir überlegen, die lassen heute irgendwo im Jahr 2020 ein Video raus, das von 2014 war.
Vier, glaube ich, oder?
Oder 2004, ich weiß auch, auf jeden Fall eine 4 kam drin vor. Also auf jeden Fall 6 Jahre oder 16 Jahre, das zurückliegt,
Ja.
Also wo du dir schon wieder denkst, warum heben die sich das so lange auf und warum ist es nicht in dem Moment schon rausgekommen? Und dann meldet er doch schon mal klar, okay, da scheint es viel mehr Videos zu geben und es scheint irgendwas vielleicht jetzt gerade zu passieren, dass die jetzt anfangen, solche Sachen wie Videos langsam auch auf den öffentlichen Medien rauszuhauen, Dokumente rauszuhauen, die ganzen UFO-Sichtungen von den verschiedenen Ländern und Patente langsam rauszuhauen. Ja, das hat ja einen Grund, weil es wurde ja mehrere Jahre nicht gemacht.
Was für Patente denn?
Wir reden nicht von Lego, das haben wir in der Alarmstufe besprochen. Das ist nicht das Lego-Patent, was jetzt abgelaufen ist.
Naja, gut, Patente, das gibt es im Bereich Technologie natürlich, ja, erneuerbare Energien, dass du halt Strom aus was weiß ich was erzeugen kannst, Antigravitationstechnologie, dass du Flugzeuge Sache, ja, also du kannst ja Heilungssachen machen mittlerweile.
Kannst mit Klebeband heilen.
Du kannst mit Klebeband heilen und noch viel fortschrittlicher und vor allem du kannst sau viel von dir selbst aus deinem eigenen Körper mit, sag ich mal, anderen Möglichkeiten heilen, ohne dass du Tabletten von der Pharmaindustrie schlucken musst.
Sondern wie denn?
Das sind Riesenthemen, Conny.
Wie schneidet über den Placebo-Effekt hinaus?
Der schmeißt immer nur einen Brocken hin und dann, da kommen wir später zu.
Ein Riesenbrocken.
So Markus Lanz-mäßig.
Wie viele Folgen machen wir denn hier noch? 100?
Ich habe jede Menge Stuff.
Also die Liste ist auf jeden Fall
die Außerirdischen sind dann nicht irgendwann fertig, Leute.
Ja, das stimmt.
Bist du mit deiner Rückschau durch?
Ja, ich will jetzt zu den Hörerfragen kommen.
Ah, okay. Dann mach ich das gerade noch vorher, weil ich habe nämlich noch was bestellt für euch. Und zwar habe ich einmal, wo ist es?
Oh!
Für den Paul.
Wie cool!
Ein UFO-Pin für den Conny, ein Molde-Pin.
Boah, ist das geil!
Und für mich selbst ein Scully-Pin.
Das ist ja geil. Das ist ja super.
Das ist ja wie im Geschenkemodus.
Ja. Boah, das ist ja ein Trauma. Also für alle, die das jetzt hören.
Ich weiß gar nicht, wo der Monitor ist.
Gibt keinen Monitor mehr.
Also, alles
in deine Kamera.
Alle, die das jetzt hören, wir haben jetzt Pins. Wir haben ganz tolle Pins.
Das ist wirklich sensationell.
Und hier steht.
Die sollten wir vielleicht auch irgendwie den Zuschauern zukommen lassen, vielleicht.
Die können sich dann
haben wir so
verschiedenen Teams
also
anschließen.
So Alien-Pins.
Paul, zeig einmal in die Kamera so, ja. Paul, ein bisschen hoch. Bisschen hoch.
Das ist natürlich
hoch. Gut.
Es gibt ja diesen Team Scully, gibt's ja schon bei Twitter ab und zu mal.
Achso, gibt's schon.
Du hast ja jemanden, der dich da sehr unterstützt.
Der mit mir leidet.
Ja, Team Scully.
Wir gehen das auf. Da
das ist Alien-Technologie, da musst du halt mal gucken.
Einfach ziehen.
Achso, ich war einfach zu vorsichtig.
Ich krieg's aber nicht zu. Doch, jetzt ist es geil. Ja, das ist natürlich ein Revers.
Ja, wollte ich nur.
Da freue ich mich.
Muss ich bestellen.
Sehr mega. Ich habe noch zu Hause ein Poster, das müssen wir mal in den nächsten Folgen hier aufhängen. Und zwar I Want to Believe habe ich mal bestellt. Auf so Sepia-Papier.
Okay.
Also sieht, ein Euro im China-Shop. So, ihr solltet uns Fragen schicken. Ihr konntet ja Dr. Paul eure Alien-Fragen stellen per Instagram. Das machen wir ja ganz gerne mal, diese stellt eine Frage.
Ja.
Meine Lieblingsantworten sind da drauf. Hey guys, you're still interested in music? Ja. Und ich denke, ja.
Do you need likes?
Ja, ja
Follower?
Genau.
I can 10.000 Follower,
like
1.000
for
Dollar.
Like for like. Frage Nummer 1, die ist ein paar reingekommen tatsächlich. Sind Aliens die Grundlage bzw. der Ursprung verschiedener Religionen und Mythen?
Huiuiuiuiui. Also ich kann schon mal verraten, dieses Thema wird wahrscheinlich in der übernächsten Folge drankommen, ja. Aber ich möchte ja nicht einfach immer nur das verschieben, sondern ich werde immer versuchen, so eine, sag ich mal, eine ein, zwei Sätze-Antwort jetzt mal vielleicht dazu zu geben.
Zumindest eine Tendenz
vielleicht auch so ein kleiner Recherchebegriff oder so, wo man schon mal diejenigen, die diese Frage gestellt haben, schon mal zu Hause
Recherchebegriff Jesus.
Ja, also es geht um die Religion und Ursprung. Also wir sind auf jeden Fall in einer Alarmstufe-Folge demnächst am Start, um rauszufinden, erstens, wo kommen wir her und sind wir vielleicht alle auch Anführungszeichen Außerirdische?
Das ist auch eine Frage.
Oder beziehungsweise ein kleines Experiment, das durchgeführt wird von, sag ich mal, verschiedenen außerirdischen Spezies. Das hängt ganz, ganz eng mit dieser Frage eigentlich zusammen.
Stephen King, The Dome.
Und Religionen sind ja eigentlich ganz praktisch, um auf die Frage noch weiter einzugehen, um, sage ich mal, verschiedene Menschengruppierungen an eine Sache glauben zu lassen und auch vielleicht von anderen Menschengruppierungen zu distanzieren, weil die glauben an das und die glauben an das. Und so kannst du, sag ich mal, dein kleines Experiment, das du auf der Erdoberfläche durchführst, so als Alienspezies, relativ gut beisammenhalten, zumindest für die letzten paar hundert Jahre. Ich meine, jetzt mittlerweile gibt es eine Art Globalisierung und du kannst diese verschiedenen Gruppierungen der verschiedenen Menschenrassen nicht mehr so gut auseinanderhalten, wie es eigentlich früher war. Ja, wo alle noch so mehr so in ihrer Kultur, in ihrer Religion geblieben sind. Also die Religion ist ein ganz, ganz interessantes Hilfsmittel, um ein bisschen das zu steuern, was auf der Erdoberfläche abgehen soll. Ja, aber das werden wir dann ausführlich noch demnächst besprechen.
Okay.
Okay. Da ist nämlich die Frage, könnte ich selbst ein Alien sein, ohne es zu wissen?
Das ist eine geniale Frage. Ja. Das hat ja letztendlich damit zu tun, also wo kommen wir her und was ist denn ein Alien? Da müssen wir quasi wieder die Definition.
Die Frage in der wievielten Generation dann auch, ne?
Genau, ne? Also, ja? Und ist ein Alien jemand, der nicht auf der Erde lebt und irgendwo anders lebt? Sind wir alle, also das ist ja eine reine Wortbegriffsdefinitionssache, ja. Weil wir können sagen, wir sind alle Aliens, wir können aber auch sagen, wir sind Erdlinge. Das finde ich ein ganz, ganz toller Begriff eigentlich. Und dann, wir sind Erdoberflächen-Erdlinge. Also lauter solche Sachen, weil wir werden auch noch in weiteren Folgen drauf eingehen, was so unter der Erde abgeht.
Die Höhlen aufmachen, ja.
Und derjenige, der diese Frage gestellt hat, ist auf einem sehr guten Weg.
Es gibt, kennt ihr noch die Twilight Zone? Das war so ein Akte X.
Tower of Terror.
Akte X Vorläufe. Es waren so Folgen, auch so Mystery-Geschichten.
Ja, ich kenne das.
Da gab es, es waren teilweise sehr, sehr geile Sachen dabei. Und da gab es eine Folge, da ging es um, der Junior, der auf die Highschool geht, der hat unter dem Haus was gefunden. Irgendwie so wie so ein Zugang zu einem Raumschiff oder sowas. Und irgendwann stellt sich heraus, dass die Familie und auch er Außerirdische sind und halt auf ihren Heimatplaneten zurückkommen. Das war eine ganz liebe Folge, weil oftmals waren die auch ziemlich düster.
Also ich kann, wenn du jetzt gerade, ich verduse es mal wieder ins Allgemeine umformulieren, wenn du die Hollywood-Sachen ansiehst, die gerade mit Aliens und so weiter und so fort zu tun haben, das ist auch mindestens eine Alarmstufe-Folge wert.
Oh.
Wenn du
da würde ich gerne mal mit richtig einsteigen.
Alle Serien nimmst, auch die guten alten Raumschiff Enterprise-Serien,
Raumpatrouille
spielt
Orion.
So viel rein, weil schön, viele Regisseure bekommen auch oder arbeiten eng mit der Regierung zusammen und kriegen manchmal auch von, sage ich mal allgemein Regierung, auch wenn es nicht ganz stimmt, kriegen wir manchmal die Aufträge, schon auch die Menschen ein bisschen darauf vorzubereiten, was eventuell in ein paar Jahren sein könnte.
Ja, das funktioniert aber mit so Filmen wie Alien Super, wo irgendwelche Viecher kommen, einfach die Menschheit zerreißt.
Richtig, und da kommt es drauf Blut an, was
aus Säure
du drauf
besteht.
Machst. Ja. Und wer der Regisseur ist und von wem er finanziert wird.
Auch Independence Day, mega positive Message, was Aliens
angeht. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie viele negativen Alien-Filme gibt es, wie viele positive und wie hat sich das über die Zeit verändert und wer wird von wem gesponsert finanziell.
Ah, es gibt quasi eine Pro- und eine Contra-Alien-Lobby.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Da geht's dann hier weiter, E.T. oder Alf.
Wer hat den unsäglichen letzten Man in Black gemacht zum Beispiel? Ist es ein Pro- oder ein Contra-Alien-Film?
Ich habe den Film nie gesehen. E.T. oder Alf?
Alf,
ich bin pro Team Alf.
Alf.
Ja, ich würde auch mal sagen,
Alf, null Problemo.
E.T. ist shitty, mag ich nicht.
Wie können wir selber Kontakt aufbauen?
Das ist eine sensationelle Frage.
Und da kommen wir in den nächsten Folgen.
Nee, da ja. haben wir ja schon.
Da kommen wir in der nächsten Folge drauf, aber ich verrate schon mal so viel.
Also ich kann schon mal so viel verraten. Wir haben in Folge, lass mich kurz nachdenken, Folge 3 der UFO-Folgen, haben wir über ESP geredet, Remote Viewing und solche Sachen. Und das Thema Bewusstsein. Also das heißt, derjenige, der die Frage stellt, sollte auf jeden Fall nochmal diese Folge sich reinziehen, Folge 3 von uns. Und ganz klar, manche Alien-Spezies kannst du sehr gut über diese, sag ich mal, Remote Viewing, Telepathie und, sag ich mal, diese andere Ebene, die nicht mehr in der 3D-Welt ist,
erreichen. Und von der anderen brauchst du einfach die Handynummer.
Und da gibt's, und andere laufen, so wie ich und du, vielleicht auch einfach auf der Fußgängerzone rum, ja, wer
so
weiß.
Wie ich und du.
Ja, wie du und ich, Entschuldigung. Hm. Und
das
da musst du
der
halt,
Lehre.
Da musst du halt, je nachdem, wen du da so erreichen willst, bestimmte Wege einläuten, ja. Aber es gibt jetzt ganz brandaktuell demnächst ein Release von unserem Herrn Dr. Stephen Greer, wo ich auch schon in der letzten, also eigentlich fast in jeder Folge erwähne, der den Film Sirius gemacht hat und den Film Unacknowledged, den ich jedem nur ans Herz legen kann.
Netflix.
Der wiederum einen neuen Film in diesem Jahr rausbringen möchte und der heißt CE5.
Da bin ich schon sehr nass drauf.
CE5.
Okay.
Und das ist sozusagen der Film, wo du zum einen nachschauen kannst, wie Gruppierungen von Menschen, und er macht da ja auch mit, sag ich mal, hauptsächlich in den USA, aber auch auf der ganzen Welt, anfangen, Kontakt zu einer, sag ich mal, eher weiterentwickelten Spezies aufzunehmen und auch schon Erfahrungsberichte, Video dokumentiert und so weiter und so fort an die Öffentlichkeit bringen, wo ETs, sag ich mal, mit denen in jeglicher Form in Kontakt getreten sind. Das kann vor allem auf geistlicher Ebene sein.
Okay.
Ein Beispiel, die sitzen mehr oder weniger im Kreis, meditieren vor sich hin, sag ich mal so in der Art.
Und stopp, und dann kommen diese Feuerbälle überm Wasser.
Ja, es muss
das
noch nicht
Video.
Mal kommen.
Habt ihr vielleicht auf eurer Dachterrasse auch irgendwie meditiert? Und dann
ja, aber es wird
der Mensch angelockt,
der im Rotwein meditiert.
Aber es wird dann irgendwann gruselig und es wird in dieser Dokumentation auch drin vorkommen. Ich habe da bereits schon recherchiert, wo Menschen, die Krankheiten haben, danach nach diesem Vorfall, also beispielsweise, es war ein Mensch dabei, der hat auf dem rechten Gang nichts mehr gehört.
Ja.
Ja, nach dieser ET-Besuch war auf einmal der Kerle wieder kerngesund. Krebskranke Menschen sind danach wieder kerngesund.
Ja,
also
wo verschwindet
sogar schon
ein Gefallen, die kranke Materie eigentlich hin? Wie baust du das denn um?
Das ist auch,
ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, du heilst vielleicht ein psychosomatisches Leiden. Okay, aber wenn du jetzt einen gebrochenen Arm hast, der ist hinterher wieder ganz, dann hast du ja wirklich Materie verändert.
Du musst, um das rauszufinden, dir diesen
mit
Film,
Armbrechen,
der danach kommt,
so,
rauskommt, anschauen. Und was ich aber damit zum Ausdruck bringen will, die ETs sind nicht immer nur böse, die tun uns manchmal auch einen guten Gefallen. Die passen auch zum Beispiel auf, wenn du in dieser Gruppierung bist, wer, sag ich mal, eher ängstlich ist und nicht ängstlich ist vor diesem Kontakt. Das heißt, wenn einer in dieser Gruppe ist, der mehr Angst hat, als jemand anders in Kontakt jetzt zu kommen oder was zu sehen oder zu spüren, achten die Aliens drauf, dass du die jetzt nicht erschrickst. Und die werden sich immer nur so weit nähern oder dir spüren zu geben, dass sie da sind, dass du eher positive Wahrnehmung kommst und die meisten davon...
Ach, das funktioniert bei mir nicht, weil die mich quasi aus Selbstschutz vor mich selbst, also quasi mich vor mir selber schützen oder was?
Ja gut, ich meine, da gibt's Leute, ihr kennt die ja, die sagen, oh ja, wir gehen mal Aliens gucken, dann sind wir im Kreis, dann ist es stockdunkel und dann
wenn ich der Erste daheim geht.
Und wenn's dann soweit ist, erst das Maul groß aufgemacht,
das
weißt du,
ich
und dann
das.
Rennst du weg und so. Und
ich wäre das nur ohne Rennen.
Und die sind auf jeden Fall schneller als du, brauchst
die,
gar nicht rennen.
Ja, erstens, das ist absoluter Quatsch. Beam. Und zweitens, die achten halt wirklich da drauf. Und die meisten...
Wann sitzen wir denn mal in so einem Feld und machen das?
Ja, es wird jetzt Sommer. Wenn ihr wollt, schauen wir uns mal diesen Film demnächst an und dann gehen wir mal aufs Feld. Und ich lade dann gerne noch ein paar andere ein. Man soll nicht zu große Gruppen machen, das muss ein, also sag ich mal, sehr einheitlich.
Wie viele Leute kennst du, die in diesem Thema drin sind?
Und das Schöne ist, du kannst dann quasi hergehen und...
Ich seh mich schon...
Also du spürst vor allem eine unglaubliche positive Energie. Die Menschen, die da in diesen Erfahrungsberichten sind, die haben, sie waren den Tränen gerührt, was für ein positives Erlebnis das war. Also wirklich, die sind...
Also Paul, ich gehe da mal mit. Den Micha lassen wir beim
muss
Lecker
man das
schicken
singen?
Und fertig. Ja.
Es ist nicht so Guru-mäßig, es ist tiefenentspannt. Ganz easy peasy.
Gut, ich habe hier noch 3-4 Fragen drauf, damit wir hier nicht gleich wieder die ganze Zeit verballern mit irgendwelchen Es wird zum Beispiel auch Zeit für eine Erklärung. Woher weißt du, wie das Essen in der Kantine ist?
Nächste Frage.
Ja gut, die Sache ist natürlich, da du dir ja in der Kantine alles so drucken lassen kannst, wie du es willst, kannst du dir ja sagen, ich hätte gern einfach Mamas also beste Bolognese. Sagen, und dann druckt es dir Mamas beste Bolognese.
Ich habe versucht zu recherchieren. Ich weiß nicht, in welchen Kanälen der recherchiert. Also ja. Ich habe nichts gefunden, der druckt.
Es war wirklich ein ziemlich krasses Insider-Thema, das gebe ich zu.
Also das kannst du nicht recherchieren.
Ey, aber hey, für eine Live-Folge und für Publikum, das uns noch nicht kennt, der perfekte Einstieg.
Ja. Warum auch nicht? Ja, also da möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, gut, wir haben da vielleicht dann doch ein bisschen, sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Wir wollten euch da eigentlich sanft mitnehmen.
Es ist keiner aus dem Raum rausgerannt.
Aber, das stimmt, ja, Angst hat erschossen zu werden. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Aber ja, ja.
Wie lange sind sie schon unter uns?
Wer sind die?
Die Aliens.
Ja gut, da musst du ja...
Bestimmt schon länger,
wie lange als sind wir denn uns die Grauen uns schon unter uns?
Also du musst unterscheiden zwischen Alien-Typen, die schon wirklich Jahrmillionen in der Nähe oder auf der Erde leben. Und dazu kommen wir in der übernächsten Folge dann dazu, wo es um die Geschichte geht, wo wir herkommen. Und da kommen ja auch, wie gesagt, okay, was ja, da gehen wir wirklich mega tief in die Geschichte zurück.
Okay.
Und dann gibt's ja auch noch die Möglichkeit, Achtung, muss man wieder ganz krass zu machen, vielleicht sind auch welche da, die aus der Zukunft kommen. Und dann ist ja schon wieder die Frage, wie sollst du das dann auch überhaupt einsortieren?
Okay.
Und also, wie gesagt, du musst es nach Rassen wieder spezifizieren, du musst wieder hergehen und gucken, was ist Zeit? Weil wenn du sagst, wie lange sind die schon hier, dann musst du ja auch über das Thema Zeit sprechen. Ja,
Paul, ich hätte die Frage auch so gestellt und hätte mir da jetzt auch keinen großen Kopf drum gemacht. Also ich hätte auch gesagt, also, weißt du?
Ja, aber ja, mal davon abgesehen,
ich weiß schon, was er
wie lange es unseren Planeten gibt oder überhaupt die Menschheit, das ist ja wirklich einfach nur nichts im Vergleich zu dem, wie lange es sondern das Universum schon gibt. Richtig. Allein schon dass es zeitlich koexistierende Spezies gäbe, ist das schon so unwahrscheinlich. Und dann gleich so einen ganzen Haufen, also entweder gibt es sie schon ewig und wir sind plopp aufgetaucht und werden wahrscheinlich auch genauso schnell wieder weg sein, in deren Empfinden.
Es ist so, dass, also das kann ich an der Stelle vielleicht schon mal sagen, der Planet Erde ist ein Planet, der wurde immer wieder gefunden und verlassen und gefunden und verlassen, das seit Millionen von Jahren. Das heißt, unser Planet ist eigentlich ein Dauerexperiment.
Ja, aber die Dinos, da kann ich die Skelette finden, aber von den Aliens nicht dann.
Du findest, und das, wie gesagt, geht in die übernächste Folge rein, wenn es um die richtige Geschichte geht, teilweise Zeug auf diesem Planeten, der Millionen von Jahren zurückliegt. Und das wird mit Hauptthema werden dann da, wie Sachen von damals gefunden, wo diese Orte sind.
Können
wo du
wir
Sachen
jetzt
von,
schon übernächste Folge machen?
Nee, das hat schon einen Grund, warum wir gewisse Abschnitte von
dann wird's
den Zeiten...
Ja Mai. Dann kommt das ja erst im Mai.
Ja, also ja, dann schon ist Zeit.
Mulder oder Scully? Ich bin Scully.
Es ist wichtig, Mulder, dass beides da ist. Es ist verdammt wichtig, dass beides
Was
da
ist. Was ist deine Lieblingsrasse?
Ich würde mal sagen, wir Menschen sind die Lieblingsrasse, beziehungsweise die spannendste Rasse, nicht nur aus meiner Perspektive, sondern auch für viele andere Spezies, die da draußen sind, weil wir auch jetzt gerade
so
in der Zeit
sind.
Ja, weil wir ein mega entwickelnde Spezies sind, die unglaublich viel gerade in den Händen liegt, wie es in der Zukunft weitergehen könnte.
Ah.
Ja, also ich würde jetzt, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal gesagt, ich würde gerne auch mal mit so einem Hybrid tauschen, das wäre schon ganz cool. So,
ich
dass
denk,
du die,
bist einer.
Spoiler! Dass du quasi die Möglichkeit hast, noch besser diese Unterbewusstseins- und Bewusstseinsebene einzudrehen, Remote Viewing machen zu können, weil das ist ein ewig langer Weg, bis du dahin richtig gut bist.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Denkst du, dass du Reptiloiden kennst?
Das kann ich nicht beantworten, weil die Technologie, die da dahinter steckt, ist so dermaßen gut, dass du es nicht merken wirst.
Oh. Was ist die Technologie? Huh? Ich habe gedacht, also sind das Roboter oder was? Ich habe gedacht, das sind Echsenmännchen.
Ja gut, also du musst, wenn du Technologie sagst, nämlich auch die Bio.
Ach so, quasi, dass sie sich ihre Form umwandeln können und dann so aussehen.
Das ist aber ein ganz grenzwertiges Thema.
Also ist es nicht so, dass die dann auf so Bundespressekonferenzen manchmal komisch blinzeln und dann sagen dann die Leute, guck mal da.
Der
blinzelt
Bodyguard von Obama.
Trump, Obama.
Da müsst ihr mal googeln, ganz, ganz gruselig, aber auch
der
spannend.
Hat einmal komisch neben dem Fenster gestanden, dann kam ein Reflex und schon ist ein Echsenmensch.
Jetzt
wenn die das können, ne? Und dann lassen sie sich so blöd filmen auf einer Pressekonferenz.
Nein, da
dann
war kein Fenster, das war dunkel.
Ja, war da halt Scheinwerfer.
Es war auch keine JPEG-Komprimierung.
Hier, habe ich dir rausgesucht übrigens. Habe ich hier noch als Bookmark.
Oh, oh.
Ich sag aber, dir, warum aus einem blöden UFO-Magazin.
Du brauchst gar nicht nach Glitches oder sowas zu gucken bei Videos und Fotos. Die Technologie ist so verdammt gut, du wirst es nicht merken. Und das bringt ja auch wiederum die Frage ins Haus, wenn die Technologie besitzen sollten, sagen wir mal, um ihre Gestalt zu verändern, ja, dann könnten die sich ja nicht nur in Menschengestalt, sag ich mal, verändern, die könnten sich ja auch in die Gestalt eines anderen Alien-Spezies, die nicht sie selbst
ist. Das heißt, du kannst doch nicht mal den Aliens trauen. Du kannst
am Ende vielleicht gar nicht unbedingt sagen, ob du mit der Alien-Rasse gerade dich unterhalten hast, die es vielleicht wirklich
war. Du bist also froh und grauen getroffen zu haben und dann irgendwann sagt der Edge, ich bin Reptiloid.
Ich stelle es einfach mal nur so in den Raum, dass man sich darüber auch mal Gedanken machen könnte.
Ah, yeah, yeah.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wollen wir jetzt über JPEG
gucken? Nee, müssen wir nicht, aber nur generell mal zu allen, die irgendwie so Bilder und dann ist da irgendwas ganz Kleines drauf und außenrum sieht man komische Wellen auf den Bildern.
Ja.
Macht euch gerade mal über JPEG-Kompression schlau. Ne? Ja, warum ist ein JPEG-Bild so viel kleiner als ein Bild, das direkt aus einer Kamera kommt, ein TIFF-Bild oder sowas? Es liegt daran, dass die Bilddaten komprimiert zusammengefasst werden und auch Bilder nicht mehr in Pixel gespeichert werden, sondern in so Musterrastern. Und das sind so typische Raster, die im Endeffekt erlauben, Speicher zu sparen. Also ich google einfach mal bei Image Engineering und JPEG-Komprimierung, vor allem sieht man das an Kontrastkanten. Wenn du dann dein komisches braunes UFO auf der Schlagsahne, ist natürlich klar, dass der am Rand ein bisschen ausfranst, weil das Wesen von dieser JPEG-Kompression ist. Also,
Micha spricht gerade an, weil ich das UFO-Magazin testweise abonniert habe. Dass das Titelbild mit es, Schlagsahne.
Das Titelbild ist entweder Schlagsahne und Rasierschaum mit so einem, du hast da hinten aus Holland diese Schokosprinkler, die du dir quasi in deine warme Milch reinrühren kannst. So einer liegt auf so einem Berg Sahne und das ist kein UFO-Bild.
Ja. So,
aber davon mal abgesehen.
Ja. Also ja, letzte Frage und zwar geht's jetzt um Folge 3 oder 4, da haben wir über die Finanzen gesprochen.
Ja.
Ob das quasi die Rothschilds was damit zu tun haben, mit der, als geheime Finanzmacht mit den Reptiloiden. Also.
Die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau.
Ja, ich weiß noch, wie du belächelt hast, dass als wir es über die Reptiloiden hatten, dass die das Finanzsystem infiltrieren und so weiter und so fort. Du erinnerst dich. Ja, also wie gesagt, wir schneiden damit ja quasi die Politik und die Wirtschaft ein bisschen an. Ich habe ja gesagt, wenn du das UFO-Thema durchgehst, musst du alle Bereiche mitnehmen. Du musst die Geschichte mitnehmen, die Religion, die Politik, verschiedene Gesellschaften, auf die wir gleich noch kommen werden, die es auf diesem Planeten gibt, die nicht auch immer alle nur gruselig sind oder so. Also du musst da jetzt anfangen auch zu recherchieren und in die Geschichte gehen, um rauszufinden, was da draußen, warum, wie läuft. Du wirst es nicht rausfinden, indem du weiter irgendwelche komischen Punkte suchst im Himmel und so weiter und so fort, sondern du musst jetzt halt hergehen oder Bilder analysierst, weil du weißt, seit 1900 und ich glaube 20 gibt's Bildverfälschungstechnologien.
Ja, das ist ein Thema.
Da gab's Fotos von Politikern, die wurden rausretuschiert in der damaligen Zeit.
Ja, das ist auch im Analogen so gab's das auch schon immer.
Genau, im Analogen gab's das. Das heißt, du kommst mit dieser Art von Recherche nur bedingt
kannst
weiter.
Eigentlich kein Bild trauen, wenn du so willst.
Genau, ja. Also müssen wir einen anderen Weg gehen und den werden wir heute mal ein bisschen gehen.
Du musst im Endeffekt nur gucken, was läuft komisch. Und dann musst du Entschuldigen dafür finden und am Schluss sind es irgendwie die Aliens. So, okay. Das ist so die
Also wir hoffen, dass wir
aber nur in genauer.
Wir hoffen, dass wir die Fragen jetzt ein bisschen beantworten konnten. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann E-Mail an alarmstufebeige@gmail.com oder über Insti oder Facebooki oder
Ich muss nochmal ein großes Lob aussprechen für die Leute, die solche Fragen stellen, weil die beschäftigen sich mal wieder mit der Materie und haben auch wirklich gute Fragen gestellt. Und darum geht's ja, mal wieder mit dem Thema beschäftigen und nach anfangen zu recherchieren. Und die Fragen zeigen, in welche hundert von verschiedenen Themenbereichen das dann quasi ausweicht. Und wir werden heute in einen sehr sensiblen Themenbereich einsteigen, gerade weil es ein bisschen auch um die deutsche Geschichte geht. Und bevor wir
Es ist ein heißes Eisen, da muss man aufpassen.
Und bevor wir da in diese Thematik einsteigen möchte, würde ich das schon mal gleich sagen, also es ist ein Thema, wo es nicht drum geht, wer sind die Bösen und wer sind die Guten. Wir haben ja, ich glaube, in unserer geilen Alien-Folge, wo wir über die verschiedenen Alien-Rassen gesprochen haben, auch immer darüber geredet, wer sind die Bösen und wer sind die Guten. Ja. Das ist aber nicht immer zwingend, sage ich mal, auszumachen, wer gut und böse sind, weil das ist ja eine Sache von der Perspektive. Einfaches Beispiel. Sagen wir mal, eine Alien-Rasse kommt hierher und oder ist auf einem anderen Planeten und hat gesagt, ey, wir haben da Menschen kennengelernt auf dem Planet Erde. Sind es jetzt gute oder sind es jetzt böse, die Menschen? Was wäre deine Antwort?
Die Frage ist natürlich, machen die was? Oder was haben die vor?
Ja, und würde es jetzt
wenn uns jetzt
Menschen
sagen, okay,
einschätzen als ein Volk oder eine Spezies, die eher gut oder böse ist? Und ich sehe schon euren Gesichtern, das ist gar nicht so einfach, diese Frage.
Nee, aber ich würde mal tippen dafür, dass wir jetzt eine Weltraum, eine Space Army haben, sind wir jetzt nicht so die Guten.
Also ich würde es mal eher andersrum betrachten. Es kommen jetzt Aliens her und die stellen fest, boah, Menschen schmecken aber gut, die essen wir alle auf, weil die so lecker sind. Dann würde ich die als böse.
Nee, jetzt nimm's aber mal andersrum. Ja. Sag mal, du bist
ich
eine
will
andere Spezies.
Wir wollen keinem Alien
und du,
was
du musst jetzt
tun.
Jemanden der einen auf dem Planeten erklären, im Unterricht, ja, im Sachunterricht, oh, wir haben jetzt hier verschiedene Alienrassen, die wir durchnehmen und es gibt die Spezies Menschen. Glaubst du, die schreiben hin dran, die sind gut oder die sind böse? Klar, das Problem ist, um schon ein bisschen die Antwort vorwegzunehmen, das kannst du nicht einfach beantworten, weil es gibt Menschen, das sind einfach, sag ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen egoistische Deppen und es gibt auch Menschen auf unserem Planeten, das sind einfach liebevolle, wertschätzende Leute. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, die Spezies Reptiloide oder Greys oder was auch immer, das sind die Bösen und das sind die Guten, dann musst du mal einen Gang zurückfahren und musst mal, weil das ist ja eigentlich schon fast Rassismus oder Alienismus, würde ich es jetzt mal nennen.
Alienismus?
Xenophobie. Weil, das ist immer eine Sache der Perspektive. Ja, für die sind wir vielleicht gut oder böse oder für
aber, uns. Aber die Frage ist doch jetzt aber auch, können wir für Aliens, stellen wir da überhaupt eine Gefahr dar? Weil das wäre ja so, wie wenn du sagst, oh, guck mal da, die Häschen. Sind es böse Häschen oder sind es gute Häschen? Ja. Im Endeffekt ist es gerade egal, was für Häschen sind, weil wenn sie die Spuren kriegen, ist ein Tritt. So. Und aber kein Hase, egal wie viel Häschen das sind, können die wahrscheinlich jemals gefährlich werden. Das heißt, wenn du eine überlegene Alienrasse bist, brauchst du dich überhaupt nicht mit zu beschäftigen, ob die Menschen gut oder böse sind. Es ist ja eher nur die Frage, was können wir oder was hätten wir von denen? Oder bringt es uns überhaupt was?
Und das sage ich, das ist die Sache der Perspektive. Bringt es uns überhaupt was? Aus welcher Perspektive sehe ich die an? Deshalb bin ich an die Leute da draußen, die verbreiten, okay, das sind die Bösen und das sind die Guten, die würde ich mal empfehlen, geht mal einen Gang zurück. Weil, nur weil da, keine Ahnung, irgendwo mal in irgendeinem Interview oder in irgendeinem geilen Podcast stand, ja, die Reptiloiden sind böse und so weiter, das heißt es nicht, dass jeder Reptiloid
aber
böse
ist. Aber das sind Reptiloiden. Es ist auch so böse Echsenmenschen. Wenn es jetzt zum Beispiel Häschenmenschen wären.
Genau das auch typisch Mensch ist. Nur weil irgendein Vieh extremst gruselig aussieht oder Mundgeruch ohne Ende hat, denkst du gleich,
haben
das ist ein böses Vieh.
Das
böses
wird mich fertig.
Da kenne ich aber auch ein paar.
Ja, und dann gibt's aber auch Alien-Spezies, die denken, Gott, die Menschheit, die stinkt. Was haben die für einen Geruch? Ey, das
alle in der Stinky Rose.
Ja, also vorneweg, es gibt ab sofort kein Gut und kein Böse. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Recherche der, sag ich mal, das Thema Aliens. Sondern es ist eine Sache der Perspektive. Und es ist gerade bei unserem Thema jetzt, wo wir in die Geschichte von, sag ich mal, der deutschen UFO-Geschichte, sag ich mal, mit reingehen, ganz, ganz wichtig. Und vor allem in den Zeiten, wo unglaublich viel Meinungsmache gemacht wird, wenn es um das Thema, keine Ahnung, Nazis oder sowas geht. Das lassen wir heute alles mal weg. Es geht heute um die reine Geschichte und es geht nicht darum, ob das jetzt gut oder böse ist. Wir distanzieren uns auch in dem Fall eigentlich von jeglicher politischen Meinung.
Ja,
weil das einfach
sowieso.
Mal
also
Nazi-Kram wichtig
hat
ist, wenn man über
Platz
solche Sachen...
Uns.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Also das müssen wir mal ganz klar sagen.
Ja, es hat einfach eine neutrale Position
genau.
Für uns.
Wir betrachten das, ist ja auch bis zum gewissen Maß Entertainment, aber selbstverständlich haben wir mit Genau. Mit rechter Ideologie oder Verschwörungstheorie nichts am Hut.
Überhaupt nicht.
Da gibt es keinen Platz bei uns. Nazis raus.
Ja. Deshalb würde ich heute...
ganz klar gesagt, deswegen können Aletta, wir das Thema...
Aletta, Antifaschista.
Beziehungsweise...
das Thema Flash. Einfach sehr, sehr neutral angehen,
es gibt auch Flash, es gibt auch kein Anti. Es gibt kein Pro und kein Anti. Es gibt eine reine Recherche der Geschichte in diesem Fall. Wir lassen da alle Seiten offen. Und wir werden das Ganze ein bisschen als geschichtliche Erzählung heute mal betrachten und mal gucken, wie die Zuschauer das da zu Hause aushalten, über dieses Thema zu sprechen. Aber ich kann schon mal eins vorne wegnehmen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Erstens, das Thema wird sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, es wird schon wahrscheinlich eine Doppelfolge werden. Das heißt, ihr müsst bis zum Schluss dranbleiben. Und was auch ganz wichtig ist, was ihr euch merken müsst.
Stopp, wir machen eine Doppelfolge heute.
Es wird darauf hinauslaufen.
Oder wir überziehen einfach mal.
Oder wir überziehen mal. Das können wir mal schauen. Wir gucken auf jeden Fall auf die Uhr. Und das Zweite ist, Ende gut, alles gut. Ich kann schon mal sagen, das ist ein sehr bedrückendes Thema.
Wir
aber
haben
am
schon 40
Ende,
Minuten, oder?
Ah ja, wir können ja trotzdem mal anfangen.
Genau 40.
Around about. Dann machen wir jetzt einfach hier eine lange Folge draus.
Notfalls machen wir hier noch eine.
Und
wir machen jetzt einfach eine lange Folge draus, Leute. Ist egal.
Wir haben ja in der nächsten Folge dann erstmal keine Zuschauerfragen.
Ja,
stimmt.
Genau.
Wenn wir die direkt, der ganze Prolog jetzt fällt dann erstmal weg.
Ja,
dann bis dahin, bis nachher.
Aber wir können jetzt keinen neuen Infos in 4 Wochen und dann 4 Wochen warten. Das
ja,
nee,
wir
schon.
Das können wir nicht. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an und denken daran, bleibt dran und hört bis zum Schluss zu, weil am Schluss geht die Sache doch sehr ins Positive.
Im Endeffekt musstest du Stengi dann schneiden, ist ja nicht mehr unser Problem.
Tschüss.
Okay. Wir machen eine Zeitreise, wir gehen in den Geschichtsunterricht von Herrn Gehrig und gehen zurück ins Jahr... noch nicht in die richtige Vergangenheit, aber ich sag mal, übernächste Folge, wir gehen erstmal zurück ins Jahr 1920 und werden viele Kreise schließen. 1920, die goldenen 20er. Habt ihr das schon mal gehört?
Charleston.
Die wenigsten Leute wissen über dieses Thema. Wahrscheinlich
was
in den goldenen 20er, so passiert es in Deutschland.
Also in Deutschland.
Ich habe da nur Berlin vor mir, wie...
wo der Erste Weltkrieg war, warum es ging wieder so
genau,
ein bisschen
aufschwung und
richtig.
Alle waren gut drauf.
Viel Charleston, viel...
geile Klamotten, geile Musik.
Richtig. Und auch geile Technologien, kann man auch schon sagen. Denn die wenigsten Leute wissen, dass es beispielsweise schon in den goldenen 20er Elektroautos gab.
Elektroautos in den 20ern? Jo.
Und wer das nicht glaubt... der geht einfach mal in Frankfurt ins Museum.
Ich wollte gerade sagen, waren die erst, also es gab tatsächlich ja.
Du musst dir vorstellen, sowas, so diese Halbkutschenoptisch.
Ja, mit einem Elektroantrieb
vorne drin.
Ist ja jetzt aber auch noch keine Alien-Technologie.
Ja, ich sag ja nur. Trotzdem mal, du musst es wissen, dass du hier, sag ich mal, in den 20ern, 30ern einen Technologieaufschwung hattest. Das ist ja auch diese Zeit gewesen, wo es heißt Made in Germany. Und wo einfach das in einer rasenden Geschwindigkeit passiert ist, also in kürzester Zeit viel Technologie gewachsen ist. Und
viel kam auch aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Muss man also quasi der Switch vom Pferd auf die Maschine, auf den Panzer und so war vor allem Erster Weltkrieg.
Ja, also ich glaube, ich habe mal neulich gehört, dass zum Beispiel die Deutsche Post zu der damaligen Zeit ein Drittel Kutschen, ein Drittel Elektroautos, ein Drittel Benzin- oder dieselgetriebene Autos hatte, um die Post zu verliefern. Das weiß, glaube ich, keine Sau hier.
Ja, und heute stellen sie die Produktion vom Street-Scooter ein.
Eigentlich
wo
irre.
Ich mir gedacht habe, irgendwann, ne, hätte ich mir auch so gerne so ein
Ding
geholt. Ja.
Wo stellen sie ein?
Ja, bauen sie nicht mehr. Aber ist ein anderes Thema. Aber haben sie jetzt, haben sie eingestellt. Fand ich eigentlich eine geile Idee, die Dinge.
Und es gab damals auch, wie du gesagt hast, so, ja, also ich sage das mal im Allgemeinen, in der Psychologie, die Leute waren gut drauf, haben sich auch mal so andersweitig orientiert und es gab auch, sage ich mal, Gesellschaften, die sich gebildet haben oder schon länger gab, die unter anderem unter dem Begriff Friel und Thule bekannt waren. Da gab es eine kleine Hausaufgabe. Und diese Gesellschaften sind erstmal unabhängig jeglicher politischen Richtung, muss ich erstmal sagen. Also die gab es sehr, sehr lange. Und die hatten eigentlich ein Ziel. Die wollten mal ein bisschen gucken, was du aus deinem menschlichen Körper alles so rausholen kannst in Bezug auf Bewusstsein. Ich weiß nicht, was du da noch so recherchiert hast.
Also hast mir ja vor allem ein paar Namen gedroppt, die ich da mal...
Zu denen kommen wir
ja
gleich.
Kommen wir gleich. Ja, aber weil du zumindest Friel gesagt hast, ist aber ja ein Begriff, der aus einem Roman hervorging.
Ja, das ist die eine Hälfte der Geschichte.
Ja,
das
ist die eine, okay, da gibt's auch eine Hälfte.
Also es gibt unter anderem Friel wird oft geht in die Verbindung mit Prana, das schon mal gehört.
Ich
alle die so
Prada.
Bisschen Yoga machen oder sowas
sagen,
in der Richtung.
Ist doch so, ist das nicht so Lichtenergie, Lichtnahrung?
Ja,
oder
das
sowas?
Ist quasi so ein bisschen die positive Energie in dir drin und die kommt aus einer bestimmten Richtung und aus einem bestimmten Land und das ist Indien. Mhm. Ja, und diejenigen, die von euch mit Sanskrit zu tun haben, auch schon mal gehört?
Ja, Schrift.
Genau, also die indische Schrift, ja, und der dortige, sag ich mal, ja, also Hindu-Gott Brahma, den man so in dem Verbindung sieht, mhm, die haben sich ja, und das hatte ich auch schon mal in der Alien-Folge gesagt, die indische Kultur hat sich schon sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt, bewusstseinserweiternd, ja, ohne die harten Stoffe, sondern wirklich, mhm, so, kann ich an mein Über-Ich rankommen und was gibt's da alles noch draußen auf der Welt, ja. Und diese Gesellschaften haben sich extremst damit beschäftigt. Und es gab auch eine Lady, die damit zu tun hatte, wo es verschiedene Versionen gibt, ja, zu dieser Frau, die, sag ich mal, bisschen in die Mainstream geschafft hat und da auch ein bisschen krumm geschoben würde. Und da hattest du eine kleine Hausaufgabe. Ja,
also, du redest wahrscheinlich von Maria Osic, ja, oder Osic, ich weiß nicht, ja, gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ja. Ja. Ist auch so, wenn du recherchierst, findest du keine eine seriöse Quelle zu der Frau. Richtig. Du findest nur Schwurbelseiten mit einem 90er-Jahre HTML-Gewand, wo die Hälfte von den Seiten mit so einem Baustellengift liefern wir, ja, mit Frontpage gemacht.
Geil.
Ja. Liefern, oh, wir bald nach mit so einem Baustellengift, kommt noch. Ja, Maria Osic war anscheinend ein Medium dieser Gesellschaft, Anführerin dieser Gesellschaft, die dann auch Thule oder Friedelgesellschaft wurde.
Das ist erstmal eine Version der Geschichte.
Und war
jetzt aber,
ein,
oder?
Medium,
ja,
die erstmal von einer übergeordneten Wesenheit Befehle empfangen hat und so zumindest die Schwurbler, die quasi im Endeffekt dann irgendwann Adolf Hitler und die Nazis auf den Weg gebracht hat, um jetzt. Und sie hat die quasi gelenkt, um ihre Ziele zu erfüllen. Also das quasi ist, im Endeffekt, aha, waren Hitler nur Marionette von Maria Osic.
Das würde ich gleich wieder in die Anführungszeichen sehen. Also das, ja, ist die Schwurbelerei an der Geschichte. Ja. Wir gehen mal.
Da gibt es keine eine seriöse Quelle. Ganz, ja, Google dazu. Google mal nach Maria Osic. Entweder, dann machst du mal DuckDuckGo, kannst auch bei Ecoasia oder was, kannst du noch ein paar Bäume pflanzen, Alter, beim Suchen. Alter, wisst ihr, gehst du mal zu Fireball oder zu Lycos oder gibst du mal AOL Kennwort Maria Osic ein und da wirst du feststellen, dass du nichts dazu findest, außer Schwurbelseiten. Da ist natürlich jetzt die eine, ja, Frage, hat die große Zensurmaschine zugeschlagen und warum erwischt es die Schwurbelseiten, ja, nicht? Oder gibt es tatsächlich nur Schwurbler zu dem Thema?
Ja, genau. Bisschen.
Ich sag das Erste.
Tiefer recherchiert, weil es ist
sie
nicht ganz...
Sie können seriöse Seiten zensieren, aber deine komische Members of Tripod Page mit den vielen GIFs, die können sie nicht abschalten. Oh, sorry, da sind die Hände gebunden. Wir haben das Internet unter Kontrolle, aber ihre hässliche HTML-Homepage, wir können nur PHP irgendwie unterwandeln, aber noch so handgeschriebenes HTML kriegen wir nicht klein, oder was?
Zweite Version der Geschichte. Die Maria Osic ist erstmal positiv bewandt und wollte letztendlich vielleicht versuchen.
Eins muss ich gerade noch sagen, ja, wenn du ein Bild von der suchst, ne? Also es gibt nur so zwei Bilder von ihr, ja, und die sieht jedes Mal aus wie so eine Wichsvorlage aus dem Landgericht. Ohne Mist. Es ist wirklich so der fleischgewordene arische Traum. Also da denke ich mir halt, okay, das ist schon, ja, so komisch.
Ja, die ist sehr krumm, die Geschichte. Deshalb möchte, ja, ich die jetzt auch mal nicht so gelten lassen, wie du es gesagt hast. Und ich werde eine weitere Version von dieser Geschichte vorlegen. Die war hinterher auch nicht
falsch
gelten lassen.
Oder was?
Naja, gut, du musst ja überlegen, falsch da draußen sind ja Schwurbelquellen, ja, wie du vollkommen richtig, ja, hast. Ach,
okay,
ja,
okay.
Und viele Sachen, die da draußen passieren, werden genommen und werden dann in eine andere Richtung gepolt, ja.
Okay, da bin ich schon mal froh, dass wir das korrigieren können, weil das, was ich gelesen, ja, habe, hat mir nicht so gut gefallen.
Ja, ja, finde ich auch. Ja, und das, was ich jetzt sagen werde, ist auch nicht so hundertprozentig, aber man muss es mal gehört haben, denn andere wiederum sagen, dass diese Frau eigentlich gut gesinnt war und erweiterte Technologien der Menschheit geben wollte, also übermitteln wollte, oh, im Sinne von der Idee, dass die schon die Erde so ein bisschen länger beobachten, den Ersten Weltkrieg mitbekommen haben, gesagt, ey, ihr kloppt euch die ganze Zeit immer nur und es geht immer um Rohstoffe vor allem auch. Wir geben euch die Top-Quality, sag ich mal, rohstoffunabhängige Energie und danach müsst ihr euch doch gar nicht mehr stressen.
Gar nicht um Rohstoffe.
Ja, oder Macht.
Hier ist ein Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Kronprinz, das hat nichts mit Rohstoffen zu tun.
Also es ist auf jeden Fall die Idee gewesen, wir übermitteln euch die sag ich mal, die, ja, Technologie, die euch ein bisschen bereichert, weiterbringt, mhm, unabhängig macht und ein bisschen entspannt.
Okay.
Ja, das ist die andere Geschichte von dieser Frau, die, wie gesagt, mit diesen Geheimgesellschaften Friel und Thule zu tun haben, die sehr viele Jahre lang, in Anführungszeichen, geheim waren und noch geheim sind, ist ja dementsprechend Ansichtssache.
Ja.
Und das Problem der ganzen Geschichte ist, die waren, also diese Geheimgesellschaften waren echt chillige Leute, die echt sag ich mal, gut drauf waren und Gutes für die Menschen wollten. Ja. Nur sie kamen dann letztendlich.
Warum dann so geheim? Wenn, ja. Nur positiv, warum dann die.
Ja, Klingelei? Wissen ist Macht.
Ist das so ein bisschen wie bei den Freimaurern?
Das geht auch in die Ecke rein. Aber wie gesagt, da möchte ich nicht zu tief rein. Wir müssen die gucken, dass wir wegen vorwärts kommen. Denn aus diesen Gesellschaften, die kamen dann letztendlich auch in die Verbindung mit Menschen, die, sage ich mal, der NSDAP und so weiter und so fort angehörig waren. Wir wollen, wie gesagt, da jetzt mal nicht auf gut oder böse, wir sagen einfach nur die Geschichte, wie die dann letztendlich vor sich gegangen ist. Das bedeutet, ganz klar gesagt, die Frau hat dann ihre Geheimgesellschaften übermittelt, was für Technologien es da gibt. Die wurden weitergeleitet.
Von wem hat sie denn die Info gekriegt?
Das lasse ich an dieser Stelle mal ganz bewusst weg, weil das kann ich, also wie gesagt, wir wollen mal kein Gutes, kein Böses sagen. Aber
sie war
auf jeden
Fall ein Medium. Sie hat Sachen übertragen, die sie sich nicht hätte selbst ausdenken können. Das heißt, irgendwo hat sie ja Informationen
gehabt. Die einen sagen, sie war selbst eine Außerirdische, die anderen sagen, sie hat es übermittelt. Das ist ja erstmal egal. Okay, Ende der Geschichte ist auf jeden Fall, sie war die Quelle. Okay, genau. Ja. Und mehr müssen wir dazu auch erstmal gar nicht wissen oder nachfragen, denn der Kram wurde dann quer gecheckt von Dr. Schumacher, der an der Technischen Universität in München gearbeitet hat und hat festgestellt, den Kram, den die da so übermittelt, das macht schon Sinn und dann kannst du letztendlich einen krassen Antrieb draus machen, der, sag ich mal, CO2 unabhängig ist und wir reden von unserem Antigravitationsantrieb oder zumindest eine Version da davon, ja. Und es ist auch nicht aus irgendwas entstanden und auf einmal war es da, sondern der Kram ist wirklich so, dass der dass es zu der ersten Firma kam. Die Flugzeugexperten unter euch werden den Begriff Messerschmitt sicherlich was sagen, die Messerschmitt-Werke in Augsburg. Und 1922 wurden die ersten Testphasen dort durchgeführt.
Mit Antigravitation.
Und diese Dinge hießen,
du weißt nicht mehr, wenn jemand ernsthaft
JFM, Jenseitsflug. Maschine. Oh Gott. Irre Geschichte, ja.
Du weißt überall, wenn jemand ernsthaft das Wort Antigravitation im Mund nimmt, dann Platz bei Harald Lechner alle im Kopf, ne?
Es stimmt auch nicht, das Wort. Es ist keine Antigravitation. Aber
es gibt keine Antigravitation, weil die Gravitation.
Was war JFM?
Ich erkläre dir gleich, wie sie funktioniert. Die Technikfrage, sparst du dir noch einen Moment auf, okay?
Wie war der Name JFM?
Jenseits von
JFM und du solltest auf jeden Fall ins Hausaufgabenheft schreiben.
Jenseits Flugmaschine oder sowas.
Dr. Schumacher und mit dabei war natürlich von dieser ganzen Partie unsere beliebten Heinrich Himmler, Hermann Göring, Alfred Rosenberg und unser Aha.
So, warte mal, muss ich mir aufschreiben? Hausaufgaben?
Dr. Schumacher. Universität München im Jahre 1922 bei den Messerschmitt-Werken. Wir halten also quasi zusammenfassend fest in dieser wunderschönen Geschichtsstunde. Ja. Wer möchte noch dran teilhaben? Es wird noch viel besser.
Ja, ja.
Ja. Es wurde ab 1922 angefangen, mit dem Kram zu experimentieren. Und ich möchte nicht gleich sagen, dass das wunderbar funktioniert hat, sondern es hat auf jeden Fall ein paar Jährchen gedauert. Und
ich würde sagen, es hat ja gar nicht funktioniert, sonst hätten wir ja irgendwas davon.
Ja, das Frage ist, wo ist es heute alles geblieben? Das ist ja gleich die nächste Frage. Aber du bist schon wieder auf einem Riesensprung vorwärts. Der Wissenschaftler.
Es gibt einfach Konzepte, die sich im Laufe der Jahre herausgestellt haben, was nicht funktioniert, dann lässt man es einfach sein. Das ist das Rätsels Lösung. Was nicht funktioniert, lässt man sein.
Wir gehen weiter ins Jahr 1936. Der Wissenschaftler, Achtung, nächster Name, Hausaufgabenheft. Viktor Schauberger hat dann letztendlich das Propulsion System Vortex Engine untersucht, auf Vordermann gebracht. Und die Friel- und Thule-Gesellschaften haben dann beide angefangen, mit diesen Technologien weiterzuarbeiten. Ja. Eigentlich wirklich erstmal im positiven Sinne, weil man wollte ja eine coole neue Technik erfinden. Ja, ich meine, wir sind im Jahr 1936, da wusste noch keiner, was ein paar Jahre später so abgeht. Das muss man schon mal so ein bisschen sagen. Und
ich meine, Tendenz und Gedankengut war ja da schon vorhanden, ne? Aber
ja, gut. Ich möchte auf jeden Fall nicht vorenthalten, wie diese ersten Dinge aussahen und wie sie heißen, denn sie hießen Hornebu, schon mal gehört.
Oh, hör mir auf, ey.
Und auch die Friel-Flugwerke. Also, ja, und die Flugzeugwerkstätten waren in der Nähe von Brandenburg, falls da einer mal ein bisschen tiefer buddeln möchte. Beziehungsweise davon ist leider nicht mehr so Haunebu viel übrig. Ja, genau, ja. Und,
1 bis 3.
Vielleicht zeigen wir mal ganz kurz an dieser Stelle ein paar Photoshop-Eindrücke, die
dieses Hitlerbild in der Mitte, ey.
Die, das ist ja
aus irgendeinem Meme rausgemacht.
nur
Hitler's Flying Saucers.
Nur mäßig überzeugen ein. Werden, aber ich wollte sie wenigstens mal ganz kurz zeigen. Ja. Und das sind verschiedene Auszüge aus diesen Flugmaschinen.
Ey, wenn du bedenkst, ne, ich habe letztens ein Bildband gefunden, so Aschaffenburg im Jahrhundertwechsel, 1800 auf 1900. Da waren Bilder dabei, die waren so gestochen scharf. Ne? Da hast du von der Stiftskirche jede Schindel sehen können. Und selbst die Dinge, ne, ist leider alles immer nur so wischiwaschi.
Ist das JPEG-Kompression?
Nee, das ist die JPEG-Kompression. Das sind einfach Nazis, konnten kein Foto bedienen anscheinend. Aber diese Haunebuhr tatsächlich ist ja...
Ich möchte dir, Micha, weil ja. Ich wusste, du bist ein Technikfreak, ja. Einen kurzen Überblick verschaffen, eine Minute über das technische Antriebssystem. Danach kannst du deinen Senf loswerden. Bist
das
du
ist schön, weil nämlich in den 5-Stunden-Video, die du uns als Hausaufgabe aufgegeben hast, ist leider außer... Ein paar unscharfe Standbilder und 5 Stunden Kamina Burana. Ich habe seit diesen Hausaufgabenvideos habe ich eine Kamina Burana erlebt.
Also muss sagen, ich habe den zwei. Ein krasses Hausaufgabenvideo.
80 Minuten lang.
Hatte aber, fand ich, interessante Zeitungsausschnitte aus der Zeit, weil der Kram war nicht so... So, sag ich mal, geheim oder so unscheinbar, wie es eigentlich gedachte. Wenn man jetzt natürlich noch ein paar Überlebende hätte, die könnten ein bisschen von den Zeitungsartikeln.
Also manche der Zeitung sahen aber auch aus wie ein Vorläufer von The Sun oder so, ne? Weil er ist ja auch viel aus England so gekommen.
Das wäre
also,
weiß aber halt nicht, auch gut.
Wie viel Yellow Press da dabei ist, ja, und klar. Wie viel ernstzunehmender,
Du kannst auch einen Zeitungsartikel Photoshop machen, also kein Problem. Aber zu deinem Antriebswerk. Hier geht's los. Das Thule-Triebwerk hatte eine elektromagnetische Schwerkraftmaschine, deren Herz mit einem erhitzten Quecksilber gefüllter, wirbelnder Behälter war, so wie 3 parallele Scheiben, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen. Quecksilber ist ein elektrischer Leiter und die Vorrichtung wurde so konstruiert, dass sich das Quecksilber im elektromagnetischen Feld als Superleiter verhielt und fähig war, das unmittelbare Umfeld von den Schwerkrafteinflüssen zu isolieren. Was bedeutet, du hast erstmal nur schwerelos. Du kannst noch nicht nach oben, nach links, nach rechts, du kannst noch nicht steuern. Und das war dann ihr Krisenproblem.
Ist schon mal Quatsch, weil du einfach die Gravitation nicht umgehen kannst. Weil die Gravitation ein elementarer Bestandteil unseres Raumzeitgefüges ist. Gravitation ist auch nicht ladungsgebunden, Gravitation ist nicht magnetisch. Du hältst
das
nicht auf
das,
der Erde.
Das ist das, was du im Physikunterricht lernst.
Magnetfeld. Ja. Ja, das ist das Einzige, was im Großen und Ganzen gesehen Sinn ergibt. Das ist ja im Endeffekt einsteinische Relativitätstheorie.
Und da haben wir ja doch neulich schon mal drüber gesprochen.
Und Gravitation ist nur abhängig von der Masse und von der Entfernung der Massen zueinander im Quadrat.
Und da haben wir doch drüber gesprochen. Ja.
Jetzt bin ich raus.
Ja, ja, nur ganz kurz für die Hörer. Wir halten uns noch 2 Minuten mit diesem Thema auf, dann geht's weiter.
Alles gut.
Die einsteinische Theorie musste ja überwunden werden, beziehungsweise muss ja noch eine physikalische Theorie oben drüber gehen. Und da verweise ich auf Folge 3 von unserer Technologie, wo wir da drüber gesprochen haben, wie man von Planet A nach Planet B kommt.
Ja, du das weißt kann man noch? Jetzt glauben oder nicht, ob man jetzt den Raum faltet oder nicht. Das ist halt...
Ja, also das, was du letztendlich im Mainstream-Physik lernst, ist noch nicht alles. Das muss man wissen. Und wenn du aktuelle physikalische und so weiter und so fort in der Richtung recherchierst, wirst du feststellen, dass es da gerade im Bereich magnetisch und elektrisch eine wesentlich krassere Theorie drumherum gibt, die das möglich macht, was schon 1930 oder was schon Tesla 1900 rum gesagt hat, was unsere Welt aus Elektrizität besteht und was nicht.
Ja,
das ist
aber
schon
irre. Gravitation hat nichts mit Elektrizität, auch nichts mit Magnetismus zu tun. Das ist es halt, was, glaube ich, viel durcheinander bringt. Und es gibt auch keine Antigravitation.
Ja.
Weil dazu müsstest du irgendwo eine Masse haben, die genau die gleiche Gravitation
gesagt,
in die andere
da
Richtung zieht.
Sieht man vielleicht nicht.
Nee. Also
das Problem auf jeden Fall, das es gab, dann danach, um ein bisschen die Zeit vorwärts zu springen, ist, warum haben wir die nicht im Zweiten Weltkrieg gesehen, wenn die Dinge 1930 rum gebaut wurden?
Zum Beispiel, ja.
Ja, das wäre eines der, sagen wir mal, essentiell wichtigsten Fragen. Dazu muss man Folgendes wissen. Das Problem, das die hatten so ein Teil, aber die hatten es noch nicht so richtig geschafft, am Anfang es manövrierfähig zu machen. Irgendwann haben sie es geschafft, manövrierfähig zu machen. Dann hast du aber das Problem, setzt du so ein fettes MG auf dieses Ding da drauf und du bist in einer anderen, sag ich mal, in einem anderen Feld, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, so ein bisschen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es das gäbe, wo du jetzt gerade ausgehst, dass es nicht
ist. Wir machen ein Gedankenexperiment.
Ja, genau. Dann schießt du mit diesem Ding da los und dann hast du ganz schnell ein Problem. Nämlich
eine Unwucht.
Newton hast du dann erstmal als Problem.
Also auf einmal kommt der Newton mit seiner
Gravitation. Weil wenn du dieses Ding da einfach mal so rausfeuerst, du kannst halt unmöglich irgendwo hinzielen, beziehungsweise der Gag ist, du kannst nicht eine, sag ich mal, Waffe aus Uraltzeiten mit einem neuen elektromagnetisch angetriebenen krassen Ding so verbinden, dass das, sag ich mal, aufgrund der Aura, die ja um dieses Gefährt herrscht, ja, da würde die Maschinengewehrkugel irgendwo hinfliegen, ab sofort danach.
Das frage ich überhaupt, warum so ein lächerlich uraltes Maschinengewehr montieren? Mach doch eine Railgun drauf. Wenn du
eine was?
So eine Elektro, wo du halt einfach ein Projektil nicht durch eine Schwarzpulverladung beschleunigst, sondern über so ein Magnetrohr. Ne? Im Endeffekt wie deine Monorail, nur dass vorne die Schiene ein Ende hat und die Monorail fliegt vorne raus und ist ganz schnell.
Ja. Und das die optimale Kombination ist, wenn du natürlich mehr eine Art elektrische Waffe hast, ja, und die verbindest mit diesem, sage ich schon mal, Antriebssystem. Nur das hatten die noch nicht auf die Reihe bekommen. Die haben auf die Reihe bekommen, UFOs fliegen zu lassen.
Ja, aber warum geben denn die Aliens dann nicht einfach noch ein bisschen mehr Nachhilfe? Wir haben ja wohl schon sau viel geliefert an Technologie. Und dann geben die so hin und sagen, hier, pass auf, hier kriegt einen tollen Antrieb. Und dann geben die dir das Antriebskonzept und dann gucken die uns jahrelang zu, wie wir uns mit dem Antriebskonzept auf die Nase legen, anstatt dass sie sagen, hier Jungs, pass mal auf, wir müssen es so rum einbauen. Einfach mal, dreh den mal so rum, schraub den mal fest, weil, und da geht's.
Weil die Aliens keine negativen Absichten in erster Linie, zumindest, das wäre ja wieder unser Thema,
dann positiv und aber negativ. Dann hätten sie es aber nicht den Nazis geben dürfen. Oder
denk dran, die Fruhl und Thul,
waren damals
eigentlich
noch nicht so.
Fruhl und Thul waren noch nicht mit der NSDAP zusammen.
Aber ein gewisses, aber eine gewisse Tendenz hatte ja wohl die Thule-Gesellschaft
die
schon.
Die Nazis, wenn ich das mal so sagen darf, haben sich dann interessiert für diese Thema. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Mr. H. In Anführungszeichen mega interessiert war in uralte Mythen der hat geforscht und geforscht und hat sich natürlich auch in diesen Societies bedient und wollte, ob das jetzt mal positiv oder negativ ist, aber wir wissen, wie schlimm genug das war und das ist auch so, ja, aber dass da eine krasse Verbindung herrscht und was der da draußen machen wollte, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es ging eigentlich erstmal in erster Linie um die Verbesserung.
Aber dann denke ich mir, warum kriegst du von den Aliens nicht einfach das Ding baufertig geliefert, sind immer nur so Bröckchen, mit denen du ja anscheinend nichts anfangen kannst, sonst hätten wir ja jetzt schon noch was gehabt von der Technologie.
Wir sind noch nicht im Jetzt angekommen, es geht ja dann noch weiter.
Ja,
wir sind
aber ist ja auch damals nichts draus geworden.
Es ist letztendlich ein Transportmittel draus geworden, das kannst du auf jeden Fall sagen. Die hatten verschiedene Versionen von der Friel nummeriert, die hatten verschiedene UFO-Größen mit unterschiedlichen Besatzungsgrößen und konnten das bisher als Transportmittel sehr gut benutzen.
Also laut deiner Doku, die Hanebu 2, 70 Meter Durchmesser mit Wohnquartieren und allem.
Jawohl.
Ist aber keinem aufgefallen. 70
doch,
Meter
doch,
Durchmesser,
ist
ein riesiges Ding.
Es gibt Fotos, es gibt Zeitungsberichte, UFO-Sichtungen Nürnberg, recherchier
mal. Nein, ich meine, das ist
Nürnberg,
tatsächlich
auch rein
im Kriegsgeschehen irgendwie tatsächlich
Solingen
eingesetzt worden wäre.
Es gibt ja auch nicht umsonst den Begriff, wie heißen die diese?
Die New York Times hat darüber berichtet, Flugscheiben im Solingen, Flugkreisel hießen die auch.
Genau, ja.
Ja, aber es
ist
ja jetzt nicht so.
Solingen beim Nachbarn übers Haus und runtergekommen und dann wurde das abgeschirmt, dann kamen LKWs und haben das ganze Ding abtransportiert.
Das Problem, was dich stört, ist, warum wissen wir davon heute nicht mehr so viel?
Warum, wenn die Dinge funktioniert haben und eingesetzt worden wären, warum siehst du dann nicht so viel wie von irgendeiner Stucker, von irgendeinem Panzer, den sie damals, in jedem scheiß Panzerquartett sind die Zweite Weltkriegspanzer drin, in jeder Dingens.
Weil
aber wenn die in den Massen eingesetzt worden wären.
Gut, es gab nicht die Massen. Die Massen gab es nicht.
Ja, also dann hat es dann nie funktioniert, weil dann hätten wir nämlich nicht Stuckers gebaut, dann hätten wir halt
sonst hätten wir
gebaut,
was ganz anderes gesehen im Zweiten Weltkrieg.
Also hat es nicht funktioniert.
Zumindest nicht als Waffe, aber als, sag ich mal, erste Versuch. Es war wirklich Kante auf Kante. Es gab flugfunktionsfähige, es gab welche, die sehr lang experimentiert wurden und es ist auch nicht so richtig hundertprozentig fertiggestellt worden in Deutschland und übrigens auch teilweise in Zusammenarbeit mit Italien damals.
Ach.
Ja. Unser Marconi oder wie er gleich nochmal heißt, da unten zur selben Zeit, war ja auch extremst interessiert an dieser ganzen Geschichte und hat zusammen damals zusammengearbeitet mit den Nazis und haben danach auch ihr eigenes Ding ein bisschen daraus gemacht. Womit wir einen Schritt weiterkommen, denn wir sind jetzt ungefähr so. Ja, also ich lasse jetzt an dieser Stelle mal noch was essentiell Wichtiges aus, sondern wir wollen schon versuchen, das ein bisschen zügig voranzukommen. Wir werden es auf jeden Fall auf zwei Folgen ausweiten. Aber
weil Folge 1 ist ja schon rum
jetzt. Folge 1 ist quasi gleich rum. Also ihr müsst dann noch ein bisschen dranbleiben, um an diese Kante zu kommen.
Von der Zeit her.
Die Frage ist natürlich, warum wissen wir heute davon nichts mehr oder warum gibt es nur noch fast kein Überbleibsel mehr? Der Kram wurde tatsächlich, und das ist letztendlich auch in die Anführungszeichen die Wunderwaffe, von dem Begriff schon mal was gehört. Die langersehnte Wunderwaffe von Mr. H. war nicht die V2. Nein. Das ist das, was in den Mainstream-Medien gesagt hat. Die Rakete, die ja ursprünglich hat mal in New York irgendwie mal abgeknallt worden und übrigens letztendlich der Grundbaustein war für später das Apollo-Projekt.
Was aber, was man wirklich auch sagen muss, die V2 ist natürlich schon, aber eigentlich auch keine Raketenwissenschaft, weil es ist halt einfach eine Rakete mit einem Feststoffantrieb.
Ja, also das ist halt auch keine Wunderwaffe gewesen. Ja. Die Wunderwaffe war unter anderem, wie gesagt, die UFO-Technologie und die sogenannte, die müssen wir leider noch reinbringen, Henschglocke oder auch Bell genannt von Mr. Kammler.
Das Ding mit der roten Suppe drin.
Das Ding mit der roten Suppe. Denn die waren nicht nur an, und jetzt kommen wir dahin, Brocken, die hingeschmissen wurden, die waren auch dran dabei, zusammen mit Werner von Braun, dem das ein oder andere was, ein Elektromagnet. Genau.
Ist mit der Glocke abgehauen dann am Schluss?
Die ganze Materie im Bereich der erneuerbaren Energie, nicht nur die Antigravitation, sorry, wenn ich das Wort schon wieder nehme, sondern auch, wie funktioniert es mit den Wormholes, wie funktioniert es mit den Stargates, wie funktioniert es mit dem Bewusstsein? Also das war eine Riesenmaterie und die waren so scharf drauf, diese Wunderwaffe rauszubringen und es hat aber an der Kante nicht ganz gereicht, weil die Alliierten auch Infos bekommen haben. Die hatten ja auch ihre Spione. Und unter anderem hat auch Mr. Albert Einstein 1939 damals an Roosevelt einen Brief geschrieben. Passt auf, die Deutschen haben Zeug, da müsst ihr euch bald zusammenreißen. Das ist momentan nicht so in den optimalen Händen. Also da lief schon Kommunikation hinterher und es war eine richtige, sag ich mal, Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Ende, wo wir jetzt so langsam hinkommen und dann auch den Neuanfang, was all das erklärt, was später in Amerika passiert ist. Denn als die Alliierten in Deutschland eingewandert sind, hatten die nicht nur zerstörtes Material gefunden, sondern in dem Hangar in Area 51 in der S4 stehen verschiedene UFOs, da stehen außerirdische UFOs, zu denen wir dann später noch kommen. Und es stehen natürlich auch zwei oder drei deutsche UFOs rum. Okay. Und der Rest der ganzen Kram, inklusive diverse U-Boote, inklusive der restlichen übrig gebliebenen UFOs, sind alle in ein Land verschwunden, das nichts anderes ist als
Antarktis.
Richtig.
Antarktika. Aber
und die Frage ist, warum ausgerechnet in ein Land, wo nur Eis rumhängt und nichts los ist.
Weil da vielleicht nur Eis ist und nichts los ist, wenn du nicht gefunden werden wolltest.
Naja, aber in den Höhlen drin sind ja 25
außerdem,
Grad schon mal erreichbar.
Außerdem sind doch angeblich irgendwie 45.000 Nazis irgendwann nach Argentinien ausgewandert.
Richtig, Südamerika und Antarktis. Südamerika war mehr der italienische Bereich.
Dass man diese bisschen mehr deutsche Wiederbock hatten, die anderen, die
und,
überhaupt ihre Ruhe wollten.
Neuschwabenland. Warum ausgerechnet dieses Land, das hat, ist ein phänomenaler Ort auf diesem Planeten, bei dem wir auf der nächsten UFO-Folge unbedingt eingehen müssen.
Das ist aber schon Dr. Axel Stoll-Territorium, wo wir jetzt
aber
kommen.
Hallo.
Mit der, wenn die Schwabenland in der Antarktis anlegt.
Reden wir auch mal irgendwann in unseren Folgen über Usos?
Was das, ist das? Von Griechen? Das griechische UFOs? Oder was?
Das können wir gerne auch noch in der nächsten UFO-Folge einbauen.
Unbekannte Submarine-Objects.
Ja, die hatten teilweise auch Dinge, die, also ich sag mal, wenn du es geschafft hast, das Schwerkraft-UFO-Problem zu überlegen, dann können die Dinge aussehen wie viereckige Würfel und können durch die Gegend sehen, weil du bist ja jeglicher Aerodynamik abgesehen.
Dann können die
und
ja
diese, sag ich mal, teilweise zigarrenförmigen Versionen, so nenne ich es jetzt mal,
die
waren
Tic-Tacs.
Unter anderem, nee, nicht die Tic-Tacs, Zigarren ist wirklich
Solarzeppelin aus dem Yps.
Ja, genau. Und für diejenigen, die da noch detaillierter recherchieren wollten, was für Firmen jetzt auch alle runter in der Antarktis sind, die müssen auf jeden Fall auch mithören in der nächsten Folge, denn es ist unglaublich viel. deutsches Firmenmaterial oder deutsche Firmen, wie unter anderem beispielsweise Siemens, AEG, Krupp, Luftschiffbau, Zeppelin und so weiter und so fort, ist mit darunter nach Antarktis und hat da viel Arbeit geleistet.
Aber jetzt nochmal zu den Antarktis machen wir gleich, aber zu der Glocke. Ne? Also angeblich ist ja Hans Kammler, so wie ich nachgeforscht habe, ist mit der Glocke, als sich das Kriegsende abgezeichnet hat, abgehauen.
Richtig, die sind verschwunden.
Und zwar nach Pennsylvania.
Zu den Amischen?
Ja, warum? Ja. Gerade Pennsylvania. Und warum in der
Südamerika zu sein? Und das werden wir in der nächsten Folge auch besprechen.
Oh, alles in der nächsten Folge.
Ja, ein Abkommen gab zwischen den Deutschen und den Amis namens Paperclip. Und das werden wir auch in der nächsten
Folge. Okay, der hat gesagt, spring die Glocke mit, aber ich darf nach Pennsylvania. Ich will nicht in das Kalte. Ich will nicht zum Pinguin runter. Ich kann mit Kalt nicht.
In Pennsylvania ist im Winter auch schmeidekalt.
Ja, aber doch besser als in Antarktis, oder?
Jo. Da ist ja wahrscheinlich hier und da mal ein Dennis am Straßenrand.
Aber im Endeffekt
hat
trotzdem davon nichts funktioniert am Schluss.
Wie es am Schluss weitergeht, verraten wir in der nächsten Folge. Es tut mir leid, wir schaffen halt nicht so viel in einer Folge.
Wir sind jetzt 1:10 auf Sendung.
Ja.
Da würde ich sagen, machen wir jetzt...
Conny ist voll enttäuscht. Ey, schau ihn euch mal auf YouTube an.
Conny, ich seh's doch mal so. Du erfährst jetzt gleich, wie es weitergeht, wenn wir noch zwei
Folgen. Und ich sag euch, es hat ein gutes Ende. Auch wenn es ein bisschen traurig klingt, was ich alles so ein bisschen erzähle.
Wir veröffentlichen die auch relativ zeitnah, nicht 4 Wochen später. Vielleicht.
Pro Jens, genau.
Vielleicht eine Woche
später.
Wir
haben noch nie wirklich einen Veröffentlichungsrhythmus gehabt. Warum sollten wir uns da jetzt an einen dran halten?
Das stimmt. Also,
wir geben uns auf jeden Fall Mühe.
Ja.
So wie es kommt. Schickt uns eure Fragen, auch wenn sie in der nächsten Folge nicht drankommen, weil wir bleiben einfach
machen da übernächste Folge weiter. Fragen sind gut.
Ja. Sind auf jeden Fall nicht vergessen, ja.
Okay. In diesem Sinne, Conny, du musst noch ein bisschen durchhalten. Das und die Hörer da draußen, ihr schafft es auch. Bisschen Geduld mitbringen.
Bis dann. Tschüss.
Bis demnächst. Ciao.